Ja, wir befinden uns in der Passionszeit. Die letzten Tage stehen sozusagen bevor. Karfreitag ist bald. Wir vergegenwärtigen uns so die letzten Tage seines Lebens. Die einen machen das auch jeden Tag für sich zu Hause, andere vielleicht weniger. Aber wir befinden uns einfach in diesen Tagen. Und das gilt auch für den Text, den ich jetzt lesen möchte. Wir befinden uns in den letzten Tagen des Lebens von Jesus. Sie sind kurz vor Jerusalem. Und da passiert was ganz Besonderes. Und es ist so besonders, dass Jesus auch einiges dazu sagt. Und er sagt es auch ganz bewusst in dieser letzten Woche seines Lebens. Und diesen Text, den gibt es in verschiedenen Versionen. Ich lese jetzt die Markus-Version und wir lassen diesen Text einfach mal auf uns wirken, können ihn auch mitlesen. Und über diesen Text wollen wir uns ein paar Gedanken machen und auch so in unser Herz hinein sprechen lassen. Jesus war in Bethanien bei Simon dem Aussätzigen zu Gast. Während der Mahlzeit kam eine Frau mit einem Alabastergefäß voll echtem, kostbarem Narbenöl. Sie zerbrach das Gefäß und goss Jesus das Öl über den Kopf. Einige der Anwesenden waren empört.
Was soll das?
Dieses Öl so zu verschwenden, sagten sie zueinander. Man hätte es für mehr als 300 Denare verkaufen und das Geld den Armen geben können. Und sie machten der Frau heftige Vorwürfe. Aber Jesus sagte, lasst sie. Warum macht ihr es der Frau so schwer? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Arme wird es immer bei euch geben und ihr könnt ihnen Gutes tun, so oft ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Ich sage euch, überall in der Welt, wo man das Evangelium verkünden wird, wird man sich auch an sie erinnern und von dem reden, was sie getan hat. Beim Vorbereiten, als ich in diesen Text tiefer eingetaucht bin, bin ich ins Staunen gekommen, was da alles drinsteckt. Ich will nur ein paar Gedanken davon weitergeben, aber dieser Text ist für mich seither zu einem Lieblingstext geworden. Wir schauen uns nochmal die Geschichte im Zusammenhang an. Es sind noch wenige Tage bis zum Passafest, also auch zu den Tagen der ungesäuerten Brote, das wichtigste Fest im Jahr. Und wir müssen uns vorstellen, ganz Israel ist in Aufruhr, im Aufbruch. Alles strömt, nicht alles, aber ganz, ganz viele Menschen strömen in Richtung Jerusalem. Dort feiert man das dann in ganz besonderer Art und Weise. Diese Stadt ist voll. Jesus ist mit seinen Jüngern in Bethanien, 3 Kilometer von Jerusalem entfernt. An einem Nachmittag ist er zu einem Gastmahl eingeladen. Ein Gastmahl war auch eine Einrichtung damals, da werde ich nachher noch etwas dazu sagen, ein Fest, wo es Essen und Trinken gab, meistens am späten Nachmittag. Und er war einer der geladenen Gäste. Es gab wahrscheinlich auch ungeladene, aber sehen wir später noch. Und er war da eingeladen und sie waren beim Essen. Und dann kommt da diese eine Frau. Jetzt dürfen wir uns das nicht so vorstellen, die kommt da ins Haus eingedrungen. Die Häuser damals waren offener. Das war eine warme Kultur, da ist so ein Kommen und Gehen. Wenn da ein Gast mal war, dann war das eine gewisse Größe. Da hat man vielleicht auch nicht jeden persönlich eingeladen oder gekannt. Wie auch immer, diese Frau kommt dahin und dann öffnet sie ein Ölfläschchen. Das sehen ja gar nicht alle bei dieser doch etwas größeren Gesellschaft, vielleicht 30, 40, 50 Personen. Aber man riecht's. Sie salbt dann den Kopf von Jesus. Und die Festgesellschaft, zumindest einige, fangen an zu murren. Dieser besondere Duft verbreitet sich, jedem wird klar, was für eine Art Öl das ist. Man hat das heute mal so hochgerechnet, da rechnet man so von 20.000 bis 30.000 Euro, was das Ding im Vergleich zu heute wert war. So ein kostbares Öl und die Ersten fangen an, das geht doch nicht, Verschwendung ohne Ende. Verkaufen hätten wir das können, den Armen das Geld geben. Aber Jesus stellt sich auf ihre Seite und sagt, lasst sie, sie hat ein gutes Werk getan. Und dann sagt er etwas Ungewöhnliches, das was er, Bibelkennern ist das bekannt, was er ganz selten sagt. Diese Frau hat so etwas Entscheidendes und Einschneidendes getan, dass überall, wo man das Evangelium verkünden wird, auch von dieser Frau reden wird, was sie hier getan hat. Da entzieht sich jetzt einiges unserem Verstehen, wenn man da nicht ein paar Hintergründe einfach von damals weiß. Und da möchte ich jetzt noch ein paar Dinge sagen, die uns helfen, diesen Text besser zu verstehen. In der Passafestwoche war der fromme Jude insbesondere zum Almosen an die Armen verpflichtet. Das war man aufs ganze Jahr, man sollte Almosen geben, man hatte ja viele kranke Arme und es war ein geniales Sozialnetz, ein Sozialsystem. Aber besonders in der Passafestwoche war das Pflicht. Kein Wunder kommt sofort diese Anmerkung, das hätte man doch den Armen geben können. Es ist Passawoche, es ist Almosengebezeit. Also diese Anmerkung ganz klar verständlich. Dann gibt es aber eine Begrifflichkeit, die Jesus verwendet, die sollte man wissen. Und zwar nennt er diesen Begriff gutes Werk. Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Jeder hat unter dem Wort gutes Werk genau gewusst, was das ist. Nämlich, ein gutes Werk konnte zweierlei sein. A, Almosen geben. B, ein sogenanntes Liebeswerk tun. Also dieser Begriff gute Werke, ein gutes Werk, umfasste diese beiden Dinge. Almosen geben oder ein Liebeswerk tun. Was sind Liebeswerke? Zum Beispiel Speisung Armer, die Kleidung Armer, Fremde aufnehmen, Gastlichkeit, vielleicht sogar so etwas wie dieses Gastmahl. Ein Gastmahl, gerade in dieser Passawoche halten, da dürfen auch ein paar Arme vom Ort kommen. Also das kann sein, dass er sich hier selber in einem Liebeswerk befand, Jesus und die ganze Gesellschaft, das Simon getan hat. Ja, weitere Dinge, die Auslösung von Gefangenen, die Tröstung Trauernder, Krankenbesuche, auch die Totensalbung. Der Unterschied zwischen Almosen geben und Liebeswerk, beim Almosen geben gebe ich mein Geld an den Armen, fertig. Und er macht was damit. Beim Liebeswerk ist immer auch persönliches Engagement dabei. Meistens auch Geld, aber das persönliche Engagement. Sie hat ein Liebeswerk getan. Übrigens deswegen standen Liebeswerke höher als die Almosen. Das wussten die ganz genau, dann gab es eine Rangordnung. Und Jesus sagt, sie hat ein gutes Werk getan. Jeder wusste, sie hat ein Liebeswerk getan. Warum? Er sagt, sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt für mein Begräbnis. Sie hat die Totensalbung, das war einer der höchsten Liebeswerke. Man hat da teures Öl gebraucht, Geld. Man hat sich die Zeit genommen und hat diesen Toten gesalbt. Und das hat diese Frau getan. Jetzt stellt sich natürlich für uns die Frage, hat die das gewusst? Also ein Liebeswerk tut man ja normalerweise, wenn man den Toten salbt, einem Toten. Jesus sagt, das hat sie hier getan. Da können wir jetzt nur spekulieren. War das prophetisch? Hat sie einfach ihre Liebe ausdrücken wollen und wusste gar nicht, dass er dann interpretiert, das ist für mein Begräbnis, sie hat viel mehr getan, als sie selber vielleicht dachte. Oder aber, und das ist auch möglich, sie wusste es. Denn wenn man die Geschichte genauer anguckt, dann wird deutlich, Jesus und diese Frau müssen sich gekannt haben. Und das ist ja auch ganz typisch. Viele dieser Geschichten machen ja deutlich, Jesus war ja bei diesen Randgruppen, bei diesen Leuten. Er kannte die ja oft viel persönlicher als die frommen Menschen. Egal in welchen Gesellschaften Jesus da unterwegs war, gerade wenn er da mit den Frommen war, kannte er oft schon die, die dann reinkommen oder die dann irgendwie dazukommen, und hatte schon eine Beziehung zu denen, weil er bei ihnen gewesen ist. Ob das Prostituierte waren, Zöllner, er kannte sie oft schon. Wir können uns also hier vorstellen, wahrscheinlich kannten die sich. Vielleicht hatte er gesagt, es wird seine letzte Woche sein. Und sie wusste es, oder auch nicht, und es war prophetisch. Spielt für uns heute keine Rolle. Aber Jesus macht hier deutlich, sie hat ein Liebeswerk getan. Das Hauptaugenmerk dieser Geschichte liegt aber auf Folgendem. Warum tut die Frau das? Warum? Und was ist daran so besonders, dass diese Handlung mit der Verbreitung des Evangeliums weitererzählt werden soll? Also das ist wirklich krass. Diese Frau hat ein Liebeswerk getan, das wird weitererzählt. Simon, du hast auch ein Liebeswerk getan, Gastlichkeit, und viele von euch haben Almosen gegeben. Das hat nicht so die Bedeutung. Was ist das Besondere, was diese Frau tut? Ich habe es für mich mal so formuliert: Die krasse Verschwendung zeigt ihre echte und tiefe Liebe zu Jesus. Diesen Satz wollen wir mal auf der Zunge zergehen lassen, wenn man das so sagen kann. Die krasse Verschwendung zeigt ihre echte und tiefe Liebe zu Jesus. Jesus will in seiner letzten Woche bei all dem, was er für uns, für die Menschen tut, deutlich machen, um was es ihm schon immer ging. Dass man ihn von Herzen, aus tiefstem Herzen liebt. Nicht darum, eine Pflicht zu tun. Liebeswerke, Almosen, das konnte ja immer auch schnell zu einer Pflicht werden, wobei Pflichten ja an sich nicht schlecht sind. Aber was ist das Motiv? Wo steckt die Liebe? Was steckt dahinter? Es geht auch nicht um die effektivste Art, religiöse Dinge zu tun oder sein Geld einzusetzen. Das ist sinnvoll, es sinnvoll einzusetzen, aber hier wird mehr deutlich. Die verschwenderische Handlung dieser Frau hat ihren einzigen Grund darin, dass sie Jesus von Herzen liebt und ihn leidenschaftlich ehrt, ihre Wertschätzung und Hochachtung ausdrücken will, ja, mit einer Verschwendung, die einfach Quatsch ist, wenn man sie sachlich betrachtet. Und Jesus sagt, das soll weiter erzählt werden. Wenn von mir erzählt wird, dass ich für die Menschen sterbe, wenn davon erzählt wird, um was es Gott geht, dass Gott jeden Menschen retten will, dann soll man nebenher erzählen, macht's wie diese Frau. Sie liebt, sie verschwendet von ganzem Herzen. Das wird übrigens auch dadurch deutlich, dass diese Frau sich nicht kümmert, was die anderen denken werden. Das war ihr natürlich auch klar. Sie kommt in eine Gesellschaft, sie weiß natürlich, dass die denken, das geht ja gar nicht. Aber kennt ihr so Situationen, wo du nicht mehr darüber nachdenkst, was andere sagen, wo es dir egal ist, was andere denken? Das ist ein Glaube, das ist eine Nachfolge, wie Jesus sie sich wünscht, vorstellt. Verschwenderische Liebe. Ich hatte vorhin schon erwähnt, diese beiden hatten sich wohl gekannt. Und wenn man diese Geschichte oder ihre Handlung verstehen will, dann kann man sich das nicht anders vorstellen, als dass sie mit diesem Jesus, wie übrigens viele andere ja auch im Neuen Testament, etwas erlebt hat, das ihr Leben umgekrempelt hat. Dieser Jesus muss irgendwas in ihr Leben gebracht haben, dass sie so ins Staunen gebracht hat, dass sie bereit ist, ihr Leben zu verändern. So wie wir es vorhin an vielen Stellen, ihr habt tolle Lieder ausgesucht, wo man sagt, Gott, hier ist mein Leben, ich geb's dir hin. Das drückt diese Frau ja aus. Und ich stelle mir vor, sie hat eine Liebe wahrgenommen, die sie so in dieser frommen Gesellschaft noch gar nicht wahrgenommen hat. Gnade, Zuwendung, vorbehaltloses Ja, das Ja Gottes, das über ihr Leben ausgeschüttet wird und sie spürt und wahrnimmt. Und das gilt wirklich mir, der Herzschlag Gottes gilt mir. Wir wissen nichts Genaueres über die Frau, was auch immer ihr Leben ausgemacht hat, aber das muss sie irgendwie wahrgenommen haben. Sind nicht solche Erfahrungen, die uns zu sowas führen? Wann haben Sie das letzte Mal, wann hast du das letzte Mal so verschwendet? Müssen ja nicht gleich 20.000 und 30.000 sein, reichen auch 10.000. Im Bild gesprochen. Ich denke, wir kennen das vielleicht in Situationen, wo wir ja, verliebt waren oder verliebt sind. Ich habe mich echt heute Nacht, ich bin aufgewacht und habe mich gefragt, jetzt sind wir fast 22 Jahre verheiratet. Wie wäre es denn mal so für 20.000, 30.000 Euro ein Geschenk? Jetzt sitzt du auch noch da, sie sagt, nein, muss nicht sein. Würden wir nicht? Würdest du? Was ist es dir wert? Jetzt weiß ich, auf welche Dinge meine Frau nicht steht. Also wenn ich ihr eine Kette schenken würde für 30.000, die würde sagen, du bist verrückt. So viel bedeutet mir das gar nicht. Wenn ich irgendwas finden täte, würde es gehen. Ich bin noch nicht weitergekommen. Aber verstehen wir? Was bedeutet uns ein anderer? Was bedeutet in solchen Situationen, da wo tiefste Liebe, wo es nicht nur noch in Ritualen und in Pflichterfüllung geschieht, sondern wo tiefste Liebe da ist. Oder vielleicht noch Situationen, wo wir so heilsame Erfahrungen gemacht haben. Also jetzt nicht, dass wir jemanden lieben, sondern irgendwie so heilsame Erfahrungen gemacht haben, dass wir bereit sind, unser Leben zu verändern. Das kann spiritueller Art gewesen sein, das kann irgendeine Begegnung gewesen sein, egal, aber wo wir merken, jetzt verändere ich mein Leben. Manche verändern ihr Leben, ob das dann die Nahrung ist, ob das ihr Verhalten ist in Bezug auf Umwelt oder was auch immer, aber wo sie sagen, hey, das hat so eine Bedeutung, ich krempel mein Leben um. So eine Bedeutung hat es. Was kann das für uns bedeuten? Für dich, für mich? Verschwendung. Ich möchte noch mal kurz über diesen Begriff Verschwendung reden. Diese Bibelstelle soll nicht sagen, jetzt sei doch endlich verschwenderisch. Deswegen war mir wichtig zu betonen, was die Frau erlebt hat vorher. Die ist ja nicht ohne Grund verschwenderisch. Wenn sie derzeit in einer Situation sind, wo sie Jesus gar nicht so lieben können, weil es einfach nicht da ist, was sollst du jetzt verschwenden? Wie denn? Das kann dann nur noch Pflichterfüllung sein. Dann ist der Punkt nicht, nimm die nächste Ölflasche und hau 20.000, 30.000 Euro auf den Kopf für irgendjemand, sondern da wäre dann die Frage, wie kann bei dir dass du die Liebe Gottes so spürst, wie kann das passieren? Dann such diesen Jesus. Such Gespräche, frag, geh ins Gebet, was auch immer. Aber dann wäre die Erfahrung jetzt dran. Denn das ist Evangelium. Jesus will in dein Leben kommen. Heilen, befreien, Kraft geben, trösten. Und wenn du da was brauchst und suchst oder er dir weit wegkommt, dann soll dir diese Stelle zusprechen. Das ist Evangelium, das ist das, was Gott schenken kann und will. Such ihn. Und für andere wäre tatsächlich die Frage, wie kann die Verschwendung meine verschwenderische Leidenschaft aussehen? An mehreren Stellen haben wir gesungen, wir geben unser Leben für dich hin. Ich habe mir währenddessen gedacht, boah, das sind Worte. Kann die jeder so geschwind sagen? Oder singt man die, dann hat man ein gutes Gefühl und geht wieder und macht sein eigenes Ding. Aber dann nimm das vielleicht in dieser Karwoche mit. Jesus, wie kann ich meine Liebe zu dir ausdrücken? Ich will's. Wie kann das aussehen? Bei dieser Frau Geld, Zeit und Engagement. Ein typisches Liebeswerk. Also nicht nur Almosen, Geld, sondern Geld, Zeit, Engagement. Das gehört alles zu einem Liebeswerk dazu. Puff. Überlegen wir uns für uns selber. Fähigkeiten, Zeit einzubringen, zu geben, was auch immer. Hier kann jeder und jede für sich persönlich überlegen. Ich kenne Menschen, die sind in einem Erbstreit und die irgendwann sagen, Gott ist mir so wertvoll, ich mache da einfach nicht mit, ich verzichte. Dann verzichte ich halt. Da sind mal schnell 20.000, 30.000 rum oder mehr. Aber dann habe ich Frieden. Wie leben wir das aus? Wie lebe ich das aus? Jesus will also in dieser Passionszeit, in dieser letzten Zeit deutlich machen, um was es ihm wirklich geht. Leidenschaft aus Liebe. Ich möchte zum Schluss noch auf zwei Dinge hinweisen. Da habe ich einfach noch mal so ein kleines Aha-Erlebnis gehabt. Das erste ist, woran ist diese Frau oder woran wird ihr Liebeswerk erkennbar? Am Duft. An einem Wohlgeruch. Das kann man herrlich übertragen. Woran bist du, woran sind sie, woran bin ich, woran ist unser Christen erkennbar? Unsere Liebe zu Jesus. Ist das Wohlgeruch? Und das Zweite, diese Frau, vielleicht als Einzige, kommt in diese Gemeinschaft, ist eine Gemeinschaft, und die meisten kommen ja, um was zu nehmen. Also zumindest essen und trinken, und das ist ja bei uns auch so. Wenn es irgendwo noch was Gutes zu essen gibt, dann ist man schon mal eher da. Das sage ich jetzt nicht vorwurfsvoll, das ist halt so. Das ist hier vielleicht auch so. Eine Gesellschaft, wo viele was nehmen, vielleicht auch noch andere Dinge, die sie da rausziehen. Und diese Frau ist vielleicht die Einzige, die geht in diese Gemeinschaft nur um zu geben. Ich stelle mir Hauskreise vor, ich stelle mir Gottesdienste vor, ich stelle mir Treffen vor, wo wir kommen, um zu geben. Und das Spannende ist, was dann passiert, wenn wir so kommen, dann haben wir immer Verschwendung. Es ist viel zu viel, wenn jeder gibt. Bonhoeffer hat mal diesen sehr deutlichen Satz gesagt, wenn wir in eine Gemeinschaft gehen und fordern, dann zerstören wir sie. Wenn wir geben, das hat er jetzt nicht gesagt, das übertrage ich jetzt, dann haben wir immer Verschwendung. Und wir sind mitten in dieser Geschichte. Ich komme zum Schluss, wir befinden uns in der Passionszeit. Und Jesus sagt, bevor es jetzt zu Ende geht, will ich das nochmal deutlich machen, worum es mir eigentlich geht. Um leidenschaftliche Liebe. Leidenschaftliche Liebe, um echte, tiefe, ehrliche Liebe. Und zwar, weil du Liebe von mir empfangen hast. Weil ich dich so liebe, weil mein Herz für dich schlägt und es bei dir überflutet. Und das soll aller Welt gesagt werden, wenn wir von Jesus reden, von seiner Rettung, dass Gott diese leidenschaftliche Liebe schenken kann und sich danach sehnt und uns das wünscht. Und dann sind wir mitten bei Jesus zum Segen für alle. Amen.